Dann darf ich als nächstes Monika bitten, die jetzt noch ein Mikrofon bekommt, und ich überbrücke jetzt ganz elegant diese kleine Technikpause. Monika wird jetzt auch zu einem Thema sprechen, das sehr viel diskutiert wird, das auch letztes Jahr hier in der Arbeitsgruppe bei dem PET 2015 diskutiert worden ist. Und das ist der Aspekt Belegpflicht. Also insgesamt betrachtet die Frage, welche Inhalte muss ich überhaupt referenzieren oder welche Inhalte, weil ich sie im Studium beispielsweise gelernt habe, kann ich einfach so verwenden, weil ich das sozusagen weiß, weil es zum allgemeinen Kenntnisbestand des Faches gehört. Und welche Dinge müssen eigentlich in welchen Wissenschaften, welche Inhalte wie verarbeitet und zitiert werden? Und welche Merkmale kommen da möglicherweise zum Tragen? Das war sozusagen die Diskussion hier letztes Jahr gewesen, weil das einfach ein häufiges Problem ist. Da besteht sehr viel Unsicherheit auf Seiten der Studierenden, auch gerade der Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwissenschaftler. Also wir hören das sehr viel von Doktoranden auch, dieses Thema. Ja, was ist, wenn das ja schon mal jemand anders gesagt hat? Das sagen so viele, und wen nehme ich denn da und muss ich das überhaupt benennen? Und das ist in diesem Kontext Plagiate und der Sorge davor, etwas falsch zu machen, ein ganz großes Problem. Und das ist sozusagen ein Inhalt gewesen, dieser Arbeitsgruppe, mal Kriterien aufzuschlüsseln. Wie kann ich das überhaupt mit Studierenden, mit Nachwuchswissenschaftlerinnen irgendwie besprechen? Was ist eigentlich das, was man da referenzieren muss an Inhalten, und was ist es nicht? Das war sozusagen letztes Jahr gewesen, und da hat sich Monika weiterhin konzeptionell Gedanken drüber gemacht zum Stichpunkt Belegpflicht, aber das Weitere wird sie jetzt selbst vorstellen. Bitte schön.
Ja, also Sie sehen hier den Titel, die Unzweckmäßigkeit geisteswissenschaftlicher Zitierstandards für die übrigen Fächer, was natürlich provokant ist und auch provokant gemeint ist und auch in gewissem Sinne zu manchen Dingen, die ihr als Fehler bezeichnet habt, jetzt vielleicht da nochmal ein anderes Licht drauf wirft. Im Untertitel wird schon angekündigt, ich möchte trotz dieser Unzweckmäßigkeit dann doch aber auch was vorschlagen, also auch was Produktives beitragen, nämlich eine Entscheidungshilfe vorschlagen bei der Frage nach der Belegpflicht, die universell, also fächerübergreifend gelten soll. Okay. Zum Ablauf, also nach einer kurzen Vorbemerkung, möchte ich was zur Quellenverwendung in textbasierten Wissenschaften sagen, dann etwas zu der in empiriebasierten Wissenschaften und schließlich eben diesen fächerübergreifenden Maßstab vorschlagen zur Beurteilung der Belegpflicht. Dann ein kleines Fazit ziehen, und dann haben wir wieder ein paar Minuten für die Diskussion. Ja, das Thema Belegpflicht beschäftigt mich seit 5 Jahren, nämlich seit dem Zeitpunkt, als ich Schreibbereiterin wurde in einer Hochschule für angewandte Wissenschaften und plötzlich mit ganz unerwarteten Problemen konfrontiert war, die manche von Ihnen vielleicht kennen. Ich habe, der Ansgar hat es auch schon gesagt, diese These, die ich jetzt hier als meine These vorstelle, die in Wirklichkeit aber natürlich ein Gemeinschaftsprodukt ist, habe ich schon 2-mal angedacht, eben hier beim letzten PEP und dann im Juni auf der Tagung des Forums Wissenschaftliches Schreiben aus der Schweiz, die bei uns an der Hochschule in Konstanz stattfand. Da möchte ich auch nochmal danken für den gedanklichen Input hier auch von den Kollegen vom Projekt von der Uni Konstanz. Also mit meinem Beitrag möchte ich eine Diskussionsgrundlage anbieten. Die Punkte sollen möglichst klar und einfach gehalten sein. Ich nehme nicht auf andere Forschungsarbeiten Bezug und die verwendeten Beispiele sind fiktiv und daher also nicht belegpflichtig. Ja, als erstes, in den textbasierten Wissenschaften, die, das nehme ich jetzt mal an, den meisten von uns näher liegen, da möchte ich nur ganz kurz nochmal die Fälle durchgehen, damit wir das dann vergleichen können. Ich möchte jetzt voraussetzen, dass eine Zitierwürdigkeit der Quellen besteht, also die Quellengüte soll hier jetzt nicht diskutiert werden, das ist jetzt mal vorausgesetzt einfach. So, und die typischen Zitieranlässe in den textbasierten Wissenschaften sind dann also erstens die Bezugnahme auf ein Werk der Primärliteratur. Ist klar, wenn ich mich mit Literatur beschäftige als Gegenstand, dann muss ich natürlich sagen, über welches Gedicht oder worüber ich da jetzt sprechen möchte. Das heißt, hier ist die Belegpflicht Notwendigkeit oder Voraussetzung dafür, dass ich das überhaupt tun kann. Dann die ein wörtliches Zitat aus einem Werk der Sekundärliteratur. Ja, so wie hier, das bietet sich dann an, wenn die Sekundärliteratur eben auch schon sehr pointiert formuliert ist, wie es ja zum Beispiel in der Literaturwissenschaft häufig der Fall ist, und sich dann einfach bestimmte Satzteile oder Sätze als wörtliches Zitat anbieten. Und die schließenden Anführungszeichen, die schreien ja dann nach dem Beleg, das heißt, hier ist auch ganz klare Belegpflicht. Wenn ich sinngemäß auf die Sekundärliteratur Bezug nehme, dann ist es auch sinnvoll, einen Beleg mitzuliefern, auch schon als Selbstschutz. Denn wenn ich so wie hier jetzt angenommen, ein Kulturwissenschaftler hat hier eine breite Untersuchung der Rezeptionsgeschichte der deutschen Romantik vorgelegt. Ich möchte jetzt manche seiner Bewertungen, Einschätzungen, Schlussfolgerungen übernehmen, dann werde ich die zusammenfassend, also sinngemäß wiedergeben, aber ich nenne ihn natürlich, weil er weiterhin für die Richtigkeit seiner Behauptungen wirkt. Hier möchte ich nochmal erinnern, die Sabine hat es vorhin auch schon kurz erwähnt, dass es bei dem Paraphrasiergebot Ausnahmen gibt, also sowas wie Eigennamen, also Mathild oder Hamburg, würde ich natürlich beibehalten in meinem sinngemäßen Zitat. Genauso unersetzbare Allerweltswörter, sowas wie Mensch oder Sprache oder auch die üblichen Fachtermini, also wenn da irgendwas von Endreim oder Oxymoron stand, dann werde ich das auch in meinem sinngemäßen Zitat wieder so benennen. Fall D, ich nehme sinngemäß Bezug auf mehrere Werke der Sekundärliteratur, das kennzeichne ich dann durch so eine Formulierung wie in der Literatur setzt sich in den letzten Jahren die Ansicht durch, das und so weiter. Und meinen Beleg leite ich ein mit Vergleiche zum Beispiel und nenne dann zwei oder drei Stellen, denn ich will ja gerade belegen, dass es eben keine Einzelmeinung ist, sondern dass das eine verbreitete Meinung ist. Auch das geht wieder nur mit Beleg natürlich. Anders hier Fall E, wenn ich historische Daten und Fakten verwende, dann sind das auch oft Dinge, die ich nachgeschlagen habe. Ich weiß auch nicht auswendig, wie Heines Lebensdaten sind, das habe ich nachgeschaut. Aber wenn ich jetzt vergleiche Brockhaus oder Wikipedia oder so schreiben würde, würde ich mich natürlich lächerlich machen. Das heißt, hier entfällt die Belegpflicht und man soll ihr auch nicht nachkommen und es wäre falsch, ihr nachzukommen. Also Zwischenfazit, die Entscheidung, ob Belegpflicht besteht oder nicht, ist in den Geisteswissenschaften leicht zu treffen. Deswegen denkt man da überhaupt nicht drüber nach. Nach einigen Semestern weiß man das einfach. Das Allermeiste ist sowieso belegpflichtig. Und dann gibt es eben diese Daten und Fakten, seltener Fall, die dann klarerweise wieder nicht belegpflichtig sind. Ganz anders in den empiriebasierten Wissenschaften. Damit meine ich jetzt mal alle empirischen, also die nicht rein theoretischen Naturwissenschaften, Medizin, empirische Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, empirische Psychologie. Aber der exemplarische Fall für mich natürlich auch sind die Ingenieurwissenschaften, also wirklich anwendungsbezogene Arbeiten. Ich möchte 7 Thesen aufstellen, warum die genuinen geisteswissenschaftlichen Zitiervorschriften hier unzweckmäßig sind, also nicht passen. Erstens, trivial, also wenn es eben empiriebasiert ist, ist es nicht textbasiert, also es existiert in dem Sinne keine Primärliteratur, Texte sind nicht der Untersuchungsgegenstand, also dieser Fall A mit dem Heine-Gedicht, den gibt es gar nicht. Zweitens, nicht belegpflichtige Übernahmen sind nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Also ein erheblicher Teil der nachgeschlagenen Informationen, alles, was man eben in Handbüchern, Formelsammlungen und so weiter nachschaut, ist nicht belegpflichtig, weil er eben in den Bereich Grundlagen oder allgemein akzeptierte Zusammenhänge im Fach gehört oder mathematischen oder naturgesetzlichen Charakter hat. Dieser Fall E, den wir vorhin hatten mit Heines Lebensdaten, der ist hier also nicht ein Sonderfall, sondern das ist eher der übliche Fall. Drittens, alternative Belegsysteme werden parallel verwendet, also oft reicht zum Beispiel nur die Nennung eines Namens, also der Gini-Koeffizient ist so und so, dann reicht es schon, dass ich den so genannt habe, da werde ich jetzt nicht noch irgendeinen Beleg liefern. Bei Regelwerken reicht es, dass ich irgendwo im Kontext sage, nach die Norm so und so und vielleicht eine Stelle angebe, aber ich würde zum Beispiel nie Anführungszeichen verwenden. Und bei Zahlen und Daten aus früheren Studien oder anderen Forschungsarbeiten wird oft nur was gesagt zur Vergleichbarkeit und zur Aussagekraft der Daten, aber die eigentliche Herkunft wird dann vielleicht in einer Tabelle im Anhang geliefert, auf die aus dem Text nur verwiesen wird. Das heißt, es sind hier alternative Belegsysteme auch immer im Einsatz. Dann bei der Integration ist auffällig, dass die Nennung eines Autorennamens unüblich ist oder sogar eben irreführend wäre. Denn man muss sich klar machen, es wird kein Meinungsstreit hier abgebildet, sondern also die früheren Irrtümer, Fehleinschätzungen und so weiter, die kommen gar nicht zur Sprache. Auch die historische Entwicklung wird höchstens mal schlaglichtartig eingeblendet, aber in wirklich anwendungsorientierten Arbeiten fällt die auch komplett weg. Denn was interessiert, ist einfach der neueste Stand der Forschung, der neueste Stand der Technik, der die Ausgangslage dann für alles Weitere bildet. Es ist also kein Meinungsstreit, sondern ein Status quo, und der wird dann aus der neuesten Literatur auch nur abgeleitet, die den Stand des Wissens aber dann weitgehend identisch darstellt, sogar wortgleich oft. Und es wäre hier also völlig irreführend, eine dieser Arbeiten dann herauszugreifen im Sinne eines originären Urhebers. Decker ist der Ansicht so und so, wie wir das vorhin hatten bei Fall C und D, wo es eben auch so einen Urheber tatsächlich gab. Aus dem gleichen Grund ist auch die Verwendung von Anführungszeichen unüblich, denn Anführungszeichen signalisieren ja die wörtliche Rede einer bestimmten Person, und wir hatten vorhin den Fall gesehen, dass eben das sich dann anbietet, wenn die Wortwahl besonders pointiert ist oder von besonderer Bedeutung ist, eben wie vorhin bei dieser Edith Elo, bei Fall B. Sowas würde aber jetzt hier in der Forschungsliteratur ja geradezu als Stilverstoß empfunden, denn die ist nüchtern, fachsprachlich ganz schlicht formuliert, und also für solche wörtlichen Zitate, die aufgrund dieser sprachlichen Besonderheit sinnvoll wären, solche Fälle kommen einfach gar nicht vor. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass in technischen Arbeiten nicht wortgleiche Übernahmen zu finden wären, im Gegenteil, die werden aber eben nicht durch Anführungszeichen gekennzeichnet. Das Paraphrasiergebot greift einfach nicht, denn ähnlich wie bei juristischen Texten ist die Wortwahl bei naturwissenschaftlichen Texten weitgehend alternativlos. Also das Varianzgebot, das sonst für Sprachreichtum und Ausdrucksvielfalt sorgt, das hat hier keine Gültigkeit. Der gleiche Gegenstand muss stets mit dem gleichen Begriff bezeichnet werden, denn nur so sind eindeutige und exakte Aussagen möglich. Und wenn man diese Aussagen dann wiedergibt, muss man eben wieder genau die gleichen Begriffe verwenden und hat überhaupt keinen Raum, irgendwas zu paraphrasieren. Vielleicht den Satzbau, okay, aber auch das ist fragwürdig. Also anders ausgedrückt nochmal, die Ausnahmen aus dem Paraphrasiergebot, die ich vorhin erwähnt habe, nämlich sowas wie übliche Fachtermini oder eben unersetzbare Allerweltswörter, die gelten hier einfach flächendeckend, weil diese Texte gar aus nichts anderem bestehen als aus diesen Wörtern, die man eben nicht ersetzen kann. Das kann ganze Sätze oder eben sogar auch Absätze betreffen, zum Beispiel wenn ein standardisierter Prozess oder Zustand beschrieben wird und man durch die Beibehaltung des Wortlauts dieses ganzen Absatzes eben signalisiert, dass wieder eine identische Abfolge des Geschehens oder eine identische Anordnung besteht. Ja, und wenn also einerseits die Verwendung von Anführungszeichen sich verbietet und andererseits die Wortwahl beibehalten werden muss, dann ist die Unterscheidung zwischen wörtlichen und sinngemäßen Zitat außer Kraft gesetzt. Die geisteswissenschaftlichen Zitiervorschriften sind also ungeeignet für diese Texte, denn dort wird überwiegend wörtlich aus Quellen zitiert, dies jedoch mit voller Berechtigung nicht als wörtliche Übernahme kenntlich gemacht. Also in der Sprache der Schreibforschung ausgedrückt, die verwendeten intertextuellen Prozeduren oder Referierroutinen beschränken sich auf die Quellenangaben oder fehlen vollständig, denn die Belegpflicht entfällt häufig eben komplett oder wird auf andere Weise abgegolten. Ja, jetzt zur Versöhnung noch ein Brückenschlag. Wie kann man also trotzdem einen Maßstab finden, um die Frage nach der Belegpflicht beantworten zu können? Wenn man sich also jetzt die aufgeführten Zitieranlässe zusammenführt auf einer Skala, dann könnte die so ungefähr aussehen. Die abgebildete Größe ist also die potenzielle Strittigkeit der Information innerhalb eines Sachzusammenhangs. Und dies ist gleichzeitig dieselbe Skala, das ist meine These, die Belegerwartung in Fachkreisen. Also diese Größen, denke ich, sind korreliert. Ein Wert von 50% würde also bedeuten, dass die Hälfte der Fachkollegen diese Information für strittig hielte, wenn man sie danach fragte, und auch dann eben einen Quellennachweis verlangen würde. Also Strittigkeit, da steckt ja der Streit drin, der Meinungsstreit, also die Meinung, das, was auf der Skala dann liegt, ich drehe es kurz, wäre also bei 100% Belegerwartung die Einzelmeinung, die also höchst strittig ist, und unten bei 0% Belegerwartung das Faktum, das eben völlig unstrittig ist, einfach zur Beschaffenheit der Welt gehört, unabhängig ist von menschlichen Meinungen. Dazwischen gibt es eben dann sowas wie Denkschule, verbreitete Ansicht, Grundlagen, Formeln, Prinzipien, eben jetzt mit abnehmender Belegerwartung. Ja, und der Problembereich auf dieser Skala, der liegt ungefähr da. Ah, das kann man jetzt nicht gut erkennen. Da. Das ist nämlich genau der Bereich, wo man sich dann fragen muss, gehört die Information, die ich hier wiedergeben will, ist das noch eine Meinung oder ist das schon ein Faktum? Und meine Behauptung ist jetzt, dass in den technischen Fächern dieser Bereich eigentlich der normale Bereich ist, wo nämlich diese Probleme auftauchen, während es den in den Geisteswissenschaften quasi gar nicht gibt. Sie sehen hier unsere Beispiele von vorhin, die sind klar entweder am linken Ende oder klar am rechten Ende, aber eben nicht in diesem schwierigen Bereich, während da die empiriebasierten Arbeiten immer ihre Übernahmen ansiedeln müssen. Nochmal zur Illustrierung habe ich ein paar Aussagen zum gleichen Thema hier zusammengestellt. Also sowas wie einzelnen Alchemisten gelang es tatsächlich, Gold herzustellen, ist natürlich höchst strittig und deswegen höchst belegpflichtig. Während am anderen Skalenende Gold ist schwerer als Blei, einfach ein Faktum ist, was absolut unstrittig ist und nicht belegpflichtig. Auch sowas wie eine Dichtezahl, die wäre jetzt eine Naturkonstante. Natürlich würde man die nachschlagen irgendwo, aber sie wäre nicht belegpflichtig. Während eine experimentelle Dichtemessung durch dieses Messergebnis, was dann eher einer Einzelmeinung gleichkommt, wiederum höchst belegpflichtig wäre. Ja, so in der Mitte ungefähr, sowas wie von allen Andenvölkern verfügten die Inka bei Ankunft der Spanier über die größte Goldmenge. Daran kann man, glaube ich, sehen, dass diese Stellung der Information auf der Skala immer kontextgebunden ist, und zwar diachron wie synchron. Also wenn jetzt neue Dokumente der Kolonialgeschichte auftauchen und man das irgendwie neu berechnet, könnte es sein, dass diese Aussage höchst strittig wird. Und dann, um sie zu widerlegen, müsste man sie natürlich belegen. Während, wenn man das einfach so eben einfach eine unbestrittene Tatsache ist, wäre sie eigentlich in bestimmten Fächern wahrscheinlich nicht belegpflichtig. Also da sieht man, dass es wandern kann, je nach Forschungszusammenhang. Ja, also ich glaube, dass die empiriebasierten Texte, dass in denen die Zitierstandards und Referierroutinen, wie wir sie lehren, eigentlich nicht sinnvoll anwendbar sind. Ich habe aber versucht, eben so einen domänenübergreifenden Maßstab zu entwickeln, nämlich die potenzielle Strittigkeit der Information innerhalb des gegebenen Sachzusammenhangs, weil dieser Faktor mit der Belegerwartung in Fachkreisen korreliert ist. Ich denke, dass es eine Entscheidungshilfe ist bei der Frage nach der Belegpflicht, die man eben auch dann in der Schreibberatung verwenden kann, wenn man, so wie ich im Studium Generale, alle Fächer gemeinsam unterrichtet und denen also was in die Hand geben muss, was für jeden anwendbar ist. Ja, überzeugt Sie mein Vorschlag? Was habe ich übersehen? Oder haben Sie auch eigene Beispiele für diese Probleme, die mir da begegnet sind?
Gut, gibt es Fragen, Anmerkungen, Reaktionen, Gedanken? Annika, bitte.
Also der Vorschlag, der überzeugt mich sehr. Ich finde, das ist ein schöner schöner Erklärungsansatz, der einleuchtend ist, der nachvollziehbar ist, der didaktisch fantastisch verwendbar ist. Und damit kann ich eine Menge anfangen. Ich hänge an zwei Fragen und da wäre ich total gespannt, was du dazu meinst. Also das eine ist, du hast gesagt, die Wortwahl würdest du als alternativlos bezeichnen. Ich kann da dann wiederum mit dem Gegensatz zwischen den textbasierten und den empiriebasierten nicht so viel anfangen, weil ich das Gefühl habe, das ist graduell. Also auch in der Germanistik beispielsweise ist es so, dass meine Fachsprache alternativlos ist. Und je nachdem, mit welchen Textteilen ich arbeite und welchen Textteil ich schreibe, habe ich, glaube ich, dasselbe Problem. Wenn ich zum Beispiel einen Forschungsüberblick schreibe und ich habe Abstracts vor mir, da steht genau das drin, was ich wiedergeben will, das ist ein Problem, was ich glaube, was wir in den Ingenieurwissenschaften, in den Naturwissenschaften genauso haben und wo, glaube ich, trotzdem in unseren Fächern die Toleranz dafür geringer ist. Und das ist das eine, wo ich gespannt bin, was du meinst. Und das andere, du hast auch die DIN-Norm angesprochen und hast gesagt, dann wird manchmal noch die Stelle angegeben. Und das ist was, bei unseren Untersuchungen haben wir gesehen, die ist fast nie da. Und dann haben wir da 1000 Seiten lange DIN-Norm und diese Stelle wird nie angegeben, obwohl ganz gezielte Informationen rausgenommen werden. Und da bin ich total gespannt, ob du eine Hypothese hast, wie sich sowas verselbstständigt oder festsetzt im Fach.
Kannst du es nochmal wiederholen, dann kann ich noch kurz nachdenken.
Also, die erste Frage war, ob der Unterschied möglicherweise gar nicht so groß ist, weil es auch in den textbasierten Wissenschaften Fälle gibt, bei denen sozusagen gar nicht so eine große Varianz der Formulierung möglich ist, wie du das siehst. Und das zweite wäre die Frage bei DIN-Normen, ob es nicht da auch sinnvoll wäre, gerade bei sehr langen Normen, doch genau die Stelle anzugeben, weil sonst man es auch nicht mehr nachvollziehen kann, ob das da drin steht, wo es herkommt bei 1000 Seiten Norm.
Ja, also vielleicht zum Zweiten zuerst. Eure Forschung, die du ja da vorgestellt hast, ich weiß gar nicht, ob ich es mir richtig gemerkt habe, dass 67% der Arbeiten, obwohl andere Ingenieure die Arbeiten überprüft haben und versucht haben, die Stellen zu finden, sie nicht finden konnten. Diese Zahl benutze ich jetzt auch ganz viel in der Schreibberatung von Ingenieuren, um ihnen einzutrichtern, dass sie das mit der Seitenangabe nicht einfach weglassen können. Und ich glaube, man sieht daran einfach, dass diese ganzen geisteswissenschaftlichen Zitiervorschriften da drüber gestülpt worden und dass das jetzt so alibimäßig gemacht wird. Wir alle tragen dazu bei. Also ich, ja, aber ja, die Überprüfbarkeit hat einfach da überhaupt nicht diesen Stellenwert oder es hat wirklich oft nur Alibi-Funktion. Aber ich würde es auch jetzt im Sinne dessen, was wir vorhin gehört haben, als Fehler betrachten, wenn man die Stelle nicht finden kann. Also wenn man den Ingenieuren in der Schreibberatung das sagt, dann finden die das auch. Aber warum sie es dann nicht machen, also ja, schwierige Frage. Und die andere war?
Das war die Frage, ob in den Textbasierten das nicht ähnlich
ja,
ist.
Ja, da ist das sicher ähnlich. Aber ich glaube, bei den Geisteswissenschaften, da ist das mit dem Paraphrasieren halt viel stärker im Bewusstsein, sodass sie dann wenigstens den Satzbau ändern oder so. Also über den Satzbau kann man ja auch die Plagiatsoftware zufriedenstellen dann. Also, aber ich meine, diese Entscheidung, jeder, der mit Plagiatsoftware arbeitet, der sitzt da immer und sieht die Übereinstimmung und muss dann gucken, was sind das? Sind das eben nur Allerweltswörter und Fachtermini? Gab es da eben nichts zu ersetzen? Hat sich immer noch irgendwie bemüht, das doch ein bisschen in eine andere Reihenfolge zu bringen. Also das ist ja dann genau diese feine Abstufung, die man dann vornehmen muss oder auch die Schwierigkeit an der Sache. Aber ich meine, da hast du vollkommen recht, sicher, da stellt sich das Problem auch. Aber deswegen hatte ich als Beispiel eben hier so eine pointierte Formulierung. Ich meine, da ist es klar, diesen Fall gibt es einfach nicht.
Gut, haben wir weitere Fragen, Reaktionen? Toni und dann Karl, ja.
Ich habe nur eine ganz kurze Verständnisfrage. Du hast jetzt sehr oft von empirischer Forschung oder empirischen Wissenschaften gesprochen und da implizit steckt irgendwie ein bisschen mit drin, dass irgendwie so der Meinungsstreit von den empirischen Wissenschaften geringer ist. Mhm. Dazu einfach die Frage, wie verstehst du denn empirische Forschung? Weil ich finde Mathematik selbst, wo halt irgendwie so Belegpflicht eher irgendwie so in diesen empirischen Forschungsteil reingeht, tendenziell irgendwie nicht empirisch. Umgekehrt finde ich Psychologie, die Es ist sehr stark, wie auch die Fahne schreibt, empirisch zu arbeiten oder empirisch zu sein, irgendwie mit einem sehr hohen Meinungsstreitrisiko drin.
Ja, es ist natürlich so, dass diese Texte nicht homogen sind, sondern ganz oft gibt es ja auch einen historischen Überblick oder sowas. Also das würde ich dann einfach als textbasiertes Einsprengsel in einem an sich empirischen Text sehen. Und da gelten natürlich diese ganzen Vorschriften. Deswegen bin ich ja auch nicht dagegen, dass man allen Studierenden diese Vorschriften vermittelt. Nur muss man einfach eben dazu sagen, das gilt nur für diesen schönen Fall, dass du einen Namen hast und der hat es gesagt und das ist wirklich der Urheber und den kann man auch feststellen und mit dem solltest du es auch verknüpfen bei der Integration in den Text. Und es gibt aber eben auch andere Fälle und ich finde, das wird eben so oft unterschlagen, weil eben viele Geisteswissenschaftler, so wie ich, diese anderen Fälle überhaupt nicht kannten vorher. Also ja, also ich würde eher sagen, also deswegen habe ich vorhin gesagt, dass die Ingenieurwissenschaften hier das Beispiel sind, weil die eben oft wirklich diese ganz klar anwendungsorientierten Texte haben, die wirklich überhaupt keine Auseinandersetzung mit früheren Argumenten dann liefern, sondern da, es ist einfach so und dann geht es weiter und dann wird irgendwas Praktisches damit gemacht, aber es wird nicht mehr diskutiert, ob es wirklich so ist. Also genau, aber du hast natürlich völlig recht, diese Mischformen sind sicher verbreiteter als jetzt so rein empirische Sachen.
Mhm. Ich finde das einen spannenden Ansatz, Strittigkeit als Voraussetzung für Belegpflicht, aber ich glaube nicht, dass das alle Varianten und alle tatsächlichen Gegebenheiten abdecken kann, weil Meinung versus Faktum ist ein guter Ansatz, aber Meinung kann ja auch mal nicht strittig sein und oft ist es eher die konkrete Formulierung, weniger eine Meinung, auch wenn es ein Faktum betrifft. Beispiel Lebensläufe. Das ist etwas, was im musikwissenschaftlichen Bereich sehr oft ein Thema ist, die verwendet werden oder zitiert werden und wann sind sie zu zitieren und wann nicht. Und da geht es weniger um strittige Fakten, sondern um konkrete Formulierungen von Fakten. Und so gesehen glaube ich, dass diese Strittigkeit ein Ansatz ist, aber ich glaube nicht einer, der alles abdecken kann.
Ja, aber denken Sie da jetzt an wörtliche Zitate? Also, weil wörtliche Zitate, also ich habe mir das auch überlegt, das kommt bei wörtlichen Zitaten nicht auf den Inhalt an, sondern da ist natürlich die Wörtlichkeit an sich schon das, was es zur Meinung oder eben zur Aussage einer bestimmten Person macht, weshalb es immer belegpflichtig ist. Egal, ob die jetzt in ihrem Beitrag dann ein Faktum wiedergeben, aber das wäre ja eben auch was man eher nicht wörtlich zitieren würde. Aber den anderen Punkt, ich habe die Frage nicht wiederholt, habe ich, glaube ich, nicht richtig verstanden. Können Sie das nochmal erklären? Welcher Fall wäre das?
Übernahme von Inhalt eines Lebenslaufes als Ausgangspunkt für abgeleitete Forschungen, die dargestellt werden. Und das sind es Fakten und manchmal sind es konkrete Formulierungen, die sich auf Fakten beziehen. Und da ist schon ein Unterschied zu sehen, ob es belegen wäre oder nicht.
Also bei Formulierung, das ist ja auch, was man bei der Plagiatsprüfung dann überlegt, ist das ein normaler Sprachbaustein, der einfach sich, wenn man über diese Sache spricht, anbietet, ihn zu benutzen. Oder ist es eben wirklich eine pointierte, originelle Formulierung, die sich dieser eine Autor ausgedacht hat, um dieses Faktum schön zu präsentieren? Es ist inhaltlich nicht strittig, aber es wäre dann ja wieder was man wörtlich zitiert. Also bei den dritten Fall, dass man also sinngemäß, den kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen.
Also ich glaube, was auch klar geworden ist schon durch den Vortrag, was du gesagt hast, ist auch, dass es sozusagen hier darum ging, und das ist das Schöne, was wir jetzt sehen, was anzubieten, was Neues an Idee und an Konzept, was aber wahrscheinlich nicht eben für alle Fälle so schon fertig ist, sondern weil man sagen, es gibt spezielle Fälle, wo man eben sich das im Einzelnen angucken muss, wie man doch vielleicht wieder zu diesem Konzept zurückkommt oder wo eben andere Dinge auch eine Rolle spielen können. Und ich glaube, das ist der große Wert, den das hat, dass wir eine Diskussionsgrundlage haben, bei diesem Thema hoher Unsicherheit überhaupt mal einen Zugang dazu zu finden. Denn es gibt auch in der Literatur dazu, wenn man darauf verweist, sagt hier Studierenden, Doktorand, ja, guck dir da mal diesen Zitierratgeber oder wissenschaftliches Arbeitenratgeber an, wird man zu diesem Thema nichts finden und man steht einfach blank da und wir uns begegnet überall die Unsicherheiten und dann kommt eine Doktorandin und sagt, ja, was mache ich hiermit, muss ich das zitieren? Das ist unsere erste Frage. Haben Sie schon bei den Doktoreltern gefragt? Sagt sie, ja, war ich schon, die wissen auch nicht. Und das ist genau die Situation, vor der wir einfach ganz praktisch oft stehen. Und das sind eben so Elemente, wie auch eben der Vortrag über die Fehlertypen oder eben der Vortrag zum Thema Belegpflicht und Strittigkeit, da einfach ein Stück weiterzukommen, Begriffe zu haben, die Phänomene zu kennen, neue Konzepte und Gedanken, wie man das überhaupt bearbeitbar und zugänglich machen kann. Ja. Ich glaube, das ist sozusagen ein wichtiges Element, weshalb wir auch diese sehr unterschiedlichen Dinge hier einfach mal vorstellen wollen. Aber es gibt noch Fragen. Da hinten habe ich noch gesehen, ich weiß nicht, wer zuerst war, Frau Kusser, Tobias und dann Herr Schimpf. Also der Hinweis, der kam, war, dass es auch innerhalb eines Fachs, je nach Schule, möglicherweise je nach Thema oder sagen Theorie, wo ich mich beschäftige, in welcher Nische ich arbeite, vielleicht auch manchmal in welchem Fachbereich man ist, es auch da eben Unterschiede gibt, wie das eigentlich gehandhabt wird, also grob.
Ja, also vielen Dank für den Zuspruch. Also für mich ist es eben auch hilfreich, gerade auch für die Schreibberatung oder für die Didaktik, dass man das optisch sichtbar machen kann, dass sich eben die Information dann auf der Skala bewegt. Also dadurch kann man sich das irgendwie besser vorstellen, was Kontextabhängigkeit hier eigentlich dann für die Belegerwartung heißt.
Ich will kurz noch die beiden Wortmeldungen reinnehmen.
Gut, dann sehr schön. Mir kommt der Ansatz total charmant vor, aber an ein oder zwei Stellen, wenn ich versuche, diese PS auf die Straße zu bringen, stehe ich noch ganz auf dem Schlauch. Vielleicht können Sie ja mal kurz helfen. Ich mache mal so ein Beispiel. Mediziner oder überhaupt empirisch arbeitende Naturwissenschaftler haben in ihren Arbeiten ja mit schöner Regelmäßigkeit eine Beschreibung des Versuchsaufbaus. Mhm. Und manchmal ist sie durchaus lang. Und wenn jemand fragt, der sowas geschrieben hat, dann sagt er, hey, diese 10 Seiten, die haben zwar überhaupt keine lyrische Qualität, die sind voll mit Begriffen und mit Bezeichnungen von technischen Gerätschaften, aber die zu schreiben hat Blut, Schweiß und Tränen gekostet. Kann man die nach Ihrem Ansatz als so eine Art fachspezifisches, nicht belegbedürftiges Allgemeinwissen, weil die ja rein deskriptiv sind, jetzt wörtlich übernehmen, weil vielleicht sogar der Doktorvater sagt, das ist eine Arbeitsgruppe von 5 Leuten, die haben alle denselben Versuchsaufbau gewählt, die müssen vielleicht sogar die gleiche Beschreibung wählen. Oder müsste ein Folgedoktorand hingehen und sagen, wenn die Beschreibung meines Vorgängers unvollständig, fehlerhaft, missverständlich ist, dann geht das nicht mit mir nach Hause, sondern mit ihm, also muss ich ihn eher zitieren?
Ja, das ist also eben genau...
Ja. Die Frage war in dem Zusammenhang, was beispielsweise in den empirisch basierten Wissenschaften ist, wenn man Versuchsaufbauten hat, die sehr ausführlich auf vielen Seiten beschrieben werden, was sozusagen tatsächlich Mühe, Fachverstand und auch Expertise braucht, wie das eigentlich zu sehen ist, ob das dann jeder verwenden kann, etwa aus der Arbeitsgruppe oder auch darüber hinaus, oder ob das dann doch was ist, wo sozusagen eine Belegpflicht besteht, weil das sozusagen eine Leistung ist, auf die eben zu referenzieren ist.
Das ist eben die Frage, also wie weit da die, also wie lang die Textbausteine sind. Also es gibt ja sogar so ganze Formulierungsratgeber jetzt in der Psychologie oder so, wenn man irgendwas statistisch auswertet, so you would write, und dann kommt genau die Formulierung, wie man das eben dann in Worte fasst. Und Also wie weit die Übernahme geht, ich meine, da ist es sicher wichtiger, die Studierenden zur akademischen Redlichkeit zu erziehen, dass sie da selber das sozusagen erfühlen, ob das jetzt tatsächlich fremde Gedanken sind oder ob man diese Sache nun mal nicht anders beschreiben kann. Ich kenne aber das Beispiel genau aus der anderen Perspektive, dass es nämlich ein Problem ist für Naturwissenschaftler bei ihren Veröffentlichungen, dass da die Journals oft jetzt standardmäßig Plagiatskontrollen machen und dann immer man den Artikel zurückkommt als nicht angenommen wegen Eigenplagiaten von früheren eigenen Veröffentlichungen, wo man eben denselben Versuch schon mal gemacht hat, aber dann nur drei Sachen geändert hat und deswegen seine eigene Beschreibung wieder übernommen hatte und es auch jetzt wirklich irreführend wäre, die zu verändern, weil man ja eben nichts geändert hat an diesem Aufbau, sondern nur eben dann an den drei Parametern. Und dann wird man quasi gezwungen, durch diesen Einsatz der Plagiatsoftware da was dran zu drehen, was aber eigentlich von der Natur der Sache widerspricht. Aber natürlich haben Sie recht, wenn man das aus fremden Quellen übernimmt. Ja, kann ich auch nicht beantworten. Also wo dann eigentlich die Schmerzgrenze erreicht ist oder wo wirklich nicht mehr der Gegenstand diese Übereinstimmung rechtfertigt. Ist sicher dann eine Erwägungsfrage, Ermessensfrage.
Danke. Wer zu dem Thema noch mehrere Stichworte lesen will, kann das auch in der Dokumentation von letztem Jahr noch tun. Da gibt es auch noch einige Stichwörter, die, glaube ich, bei der einen oder anderen Frage auch noch mal weiterhelfen können. Ich glaube, was sozusagen an diesen beiden Beispielen deutlich geworden ist, und das ist was ich einfach mal so Ihnen als meine Beobachtung zurückgeben möchte, ich habe ein unheimliches Privileg hier vorne. Ich sehe Sie nämlich alle und Ihre Reaktionen auf unterschiedliche Fragen, auf Rückmeldungen von hier vorne. Und das ist sehr spannend. Wir sind uns nämlich hier im Raum nicht einig oder wir finden alle andere Dinge interessant oder merken auf, aha, da ist was. Und das ist genau das Spannende, was uns immer passiert, wenn wir dazu Veranstaltungen haben. Ob das Vorträge sind, ob das Workshops sind, Diskussionsrunden, das ist ganz egal. Wir haben immer dieses Bild, sehr heterogen, sehr unterschiedliche Hintergründe, sehr unterschiedliche Einstellungen oder Meinungen oder auch einfach Argumente für das eine oder andere, was gesagt wird. Und das ist eigentlich auch genau das Entscheidende, was jetzt hier passiert, darüber überhaupt zu sprechen. Denn das ist nicht nur bei uns so, die sich alle schon vielleicht etwas mehr mit diesem Thema beschäftigen, sondern ist bei allen anderen, die in der Hochschule der Wissenschaft arbeiten, erst recht so. Und vor allen Dingen bei denjenigen, die sozusagen in ihrer Qualifizierung, in die Sozialisation, in dieses System hinein noch nicht so weit sind, nämlich bei Studierenden und Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Das ist sozusagen genau das Phänomen, mit dem wir zu tun haben, jeden Tag. Und das bildet sich auch hier ab unter den Experten. Und das zeigt vielleicht auch, dass die Themen, mit denen wir zu tun haben, nicht so einfach zu beantworten sind an vielen Stellen. Es gibt manche Dinge, die sind sehr einfach, ja, richtig gut, darauf können wir uns einigen. Es gibt andere, da sind wir uns genau vom Gegenteil einig. Aber es gibt sehr, sehr viel dazwischen. Und genau dazu dienten sozusagen auch die beiden Vorträge, das zu illustrieren oder da Zugänge zu schaffen. Alle weiteren Fragen zu dem Thema bitte ich dann, sagen, in den zwei Tagen bei anderer Gelegenheit miteinander zu besprechen.